So, da sind wir wieder. Der Gag-Reflex-Podcast ist zurück in alter Frische mit Andreas Lingsch und
Lars Paulsen. Hallo ihr Lieben, auch von mir ein herzliches Willkommen. Was machen wir eigentlich hier wieder eine Stunde lang jetzt,
Andreas? Ja, hallo mein guter Freund. Ihr hattet wie immer die Möglichkeit unter gagreflexpodcast@gmail.com eure Fragen einzusenden. Wir helfen euch bei Lebensproblemen, bei Alltagssituationen, egal was für ein Kummer ihr habt. Seid euch sicher, wir machen uns darüber lustig und geben vielleicht auch mal den einen oder anderen Tipp zwischendurch.
Denn wir helfen dort, wo wir nicht können, und wir haben Spaß mit euch gemeinsam. Wir lesen die erste Frage vor, ja. Und zwar in diesem Ton.
Genauso würde ich das machen, und zwar ist es eher eine Story, die uns geschickt wurde, aber ich glaube, die führt uns vielleicht zu einem ganz interessanten Komplex. Ich lese mal vor.
Geht's um fette Frauen?
Ausnahmsweise mal nicht.
Okay,
ich versuche ja immer mal wieder neue Themengebiete rauszufiltern. Übrigens mal auch Dankeschön für alle Einsendungen, kann man ja auch mal sagen.
Danke an alle fette Frauen.
Ja, du weißt, dass ich schon mehrere Partnerinnen über diesen Podcast gefunden habe. Also hier jetzt meine Story. Ich liebe Nudelsalate und auf Geburtstagen gibt es in der Regel immer Nudelsalat. Ich bin schon auf sehr viele Geburtstage nur wegen dem Nudelsalat gegangen. Der Geburtstag, um den es hier geht, ist schon Ewigkeiten her, ca. 13 Jahre, von meiner Mitschülerin aus dem Abi. Also bin ich da angekommen, andere Mitschüler waren bereits da und ich bin natürlich hungrig hin und habe mich erstmal auf den Nudelsalat gestürzt. Irgendwie ist mir schon beim Essen aufgefallen, dass dieser Nudelsalat mir nicht so recht bekommt. Natürlich auch schön mit spritzig schäumender Cola nachgespült, ja. Nach dem Essen habe ich mich an einen Tisch zu meinen Kumpels gesetzt und gelabert. Was man halt so macht auf solchen Veranstaltungen. Und auf einmal, ohne irgendeine Vorwarnung, quasi mitten im Satz, musste ich mich etwas übergeben. Laufe daraufhin direkt ins Haus aufs Klo. Kurze Anmerkung, es war Sommer, also haben wir im Vorhofgarten gefeiert. Also geh rein, laufe die Treppe runter und stehe erstmal im stockfinsteren Keller. Finde auf die Schnelle keinen Lichtschalter und kann meinen weiter anwachsenden Brechreiz nicht länger unterdrücken und übergebe mich in meine zu einem Kelch geformten Hände. Suche also nun mit den Händen voll mit Kotze das Bad, laufe den Gang Flur entlang, bleibe länger in einem völlig dunklen Raum stehen und versuche den Lichtschalter zu finden, ohne Erfolg. Gehe weiter, mach die nächstgelegene Tür auf und entdecke darin die Garage. Gehe rein und finde glücklicherweise einen Eimer, entleere meine Hände und das restliche Nudelsalat-Cola-Gemisch meines Magens darin und stelle den Eimer dahin zurück, wo ich ihn her hatte. Gehe zurück, finde endlich einen Lichtschalter. Vielleicht, weil meine Augen sich mittlerweile an die Dunkelheit gewöhnt hatten und merke, dass der Raum, vor dem ich gestanden habe, tatsächlich die Toilette ist. So, schön frisch gemacht und wieder zurück auf die Party. Also, plötzlicher Kotzreiz würde ich mal nehmen.
Das war jetzt so die Frage, die du aussortiert hast von unseren 6000 Fragen, die reingeliefert wurden.
Pass auf, also weil ich tatsächlich da eine Erfahrung hatte, möchte ich gerne mal deine Erfahrungen wissen zum Thema übergeben in unangenehmen Situationen.
Okay. Also erstmal war ich mir die ganze Zeit über nicht sicher, ob es wirklich sich um Nudelsalat handelt. Ist Nudelsalat ein Synonym für Schwänze? Ich dachte erst, es geht wirklich um Nudelsalat, also Partys, auf denen sehr viele Männer sind. Nennt mich primitiv, aber das war das Erste, an das ich dachte. Partys, bei denen nur Männer sind, nennt man Nudelsalat vielleicht und er mag Nudelsalat. Ich dachte auch, es sei eine Sie und sie mag gerne Gangrape, Gangbangs. Das habe ich wirklich als Erstes gedacht. Auch dann hat es noch gepasst, dass er gesagt hat, er hat zu viel gehabt und musste kotzen gehen, weil die heutigen Sexualpraktiken gehen ja bis über die Kehle hinaus, sag ich jetzt mal, bis in den Gag-Reflex. Den
bis über die Kehle hinaus finde ich aber einen sehr schönen Titel, muss ich sagen. The throat is not enough. Finde ich sehr gut.
Ja, also ich dachte wirklich die ganze Zeit, es geht um Sex. Mittlerweile denke ich, dass es auch nicht um Nudelsalat geht, sondern um irgendwelche Drogen oder um Alkohol. Also ich glaube nicht, dass es hier wirklich um Nudelsalat geht. Es kommt doch keiner und erzählt uns eine Story über seinen Nudelsalat, oder doch? Oder es waren Brownies, Muffins, keine Ahnung, vielleicht bin ich dazu verdorben. Du hast wirklich das einfach als Nudelsalat.
Ich habe das als klassische Kurzgeschichte aufgefasst.
Okay.
Und Nudelsalat ist ja da schon etwas, Nudeln sind ja was gut wieder rauskommt, muss man ja sagen. Das bleibt ja oft auch so und kommt auch genau so wieder raus.
Das stimmt, ja.
Aber zur eigentlichen Frage, hattest du denn schon mal ein Kotzerlebnis
in
der Situation, wo es dir mega unangenehm war?
Du weißt, ich bin Lebemann.
So habe ich dich kennengelernt.
Ich habe mein Leben, weißt du, ich blicke zurück auf ein Leben voller Höhen und Tiefen und einige dieser Tiefen wurden auch mit Kotze beschmückt, kann man sagen. Und ich hatte zum Beispiel ganz früher mal, das war so einer meiner ersten wirklichen Rausche, wo ich wirklich hacke dicht war, da war ich vielleicht 17 oder so, relativ spät angefangen, Das war bei meinem Bruder im Zimmer unten. Er hatte unten so eine Einliegerwohnung im Erdgeschoss, so eine ganze Etage für sich sozusagen. Ich habe im Speicher genächtigt.
Ja.
Er durfte komplette Erdgeschoss. Und da ging es dann so, dass wir so viel Nudelsalat auch gegessen hatten, dass ich irgendwann wirklich vor der versammelten Mannschaft derart laut. Also wenn ich mal kotze, ich kotze sehr selten, aber wenn ich mal kotze, dann bekommt es das komplette Viertel mit. Also nicht nur das Haus, sondern das komplette Viertel. Und es ist wirklich so, dass bei uns dann zum Beispiel die Haustür auch offen war und 3-4 Leute eben draußen gechillt haben und die haben gesagt, alles klar, die ganze Straße hat's gehört. Weil ich dann wirklich,
echt?
Ich kann es mal kurz vormachen, so so ungefähr kotze ich. Und ich habe dann danach auch wirklich geplatzte Äderchen im Gesicht, weil ich das derart stark rausdrücke und ich kann wirklich, also mein Körper ist nicht dazu gemacht, sich zu übergeben. Und dann hatte ich noch den Eimer in der Hand, dann habe ich den, weil ich so besoffen war, dann so viel Nudelsalat genommen hat, fallen lassen und dann lief da wieder ein bisschen was auf dem Boden, dann den Eimer wieder hoch, alle haben nur gelacht. Das war schon sehr unangenehm.
Ich hatte tatsächlich kürzlich so ein Ereignis, also jetzt schon im fortgeschrittenen Alter, wo ich eigentlich schon doch etwas exquisiter mit Alkohol umgehe und mich nicht mehr so grundlos vorlaufen lasse, wo ich tatsächlich bei meiner Mutter war und wir dort...
Was ist denn jetzt los?
Was?
Ja, erzähl weiter. Ich bin gespannt. Ich bin getriggert.
Und mit meiner Familie quasi abends getrunken habe, mit meinem Bruder dann Whisky getrunken habe und wie man das halt so macht, dann dabei Gesellschaftsspiele. Und hat aber vorher was gegessen und trinkt eigentlich häufig, nicht häufig, aber doch schon ab und an Whisky, Cola und so, natürlich nicht pur. Hatte dann aber offenbar doch ganz schön viel drin und wie das so ist, wenn man dann da stundenlang sitzt oder so, man kriegt das ja dann nicht so mit, dann steht man plötzlich auf und denkt so, uiuiui, stimmt das wirklich, dass, dass die Sonne sich um die Erde dreht? Denn momentan fühlt es sich gerade so an, als würden sich alle Planeten um sich drehen. Und bin dann nach Hause ins Bett und dachte schon so, uiuiui, legte mich dann hin auf die Couch von meiner Mutter. Meine Mutter schläft dann natürlich im Schlafzimmer. Und dachte dann schon so, uiuiuiui, ganz schön dreht sich aber alles, Karussell fahren. Und meistens ist es ja dann so, dass man so dieses Gefühl kriegt, oh du, das könnte mal in die Hose gehen, ich gehe mal sicherheitshalber ins Bad. Und das hatte ich vorher noch nie, dass ich wirklich da lag. Meine Mutter war dann schon ins Bett gegangen und ich wirklich gemerkt habe, es kam sofort. Und ich lag dann da auf der Couch, hatte übrigens mein Animal Squad T-Shirt an von Pen & Paper. Deswegen ist da immer noch, deswegen ist da immer noch ein Kotzfleck drauf.
Oh.
Und ich hatte es sofort in der Hand, dachte, ach du Scheiße, bin aufgestanden.
Du hast auf die Hand gekotzt?
Naja, so in die Hand rein, ja, ja. Und dachte, oh ja, ja, ich konnte es gar nicht aufhalten. Normalerweise kann man es ja immer noch mal zurückhalten. Laufe dann natürlich schön mit der vollgekotzten Hand die Klinke aufgemacht, dann ins Bad rein. Meine Mutter hat so ein richtig sauberes, schönes Bad und auch so ein großes Bad. Und dann da erstmal auf Toilette gegangen.
Und alles rausgereiert, oder
und
was?
Wirklich, also ich war bestimmt eine halbe Stunde beschäftigt.
Was?
Also mir kamen wirklich Sachen hoch, die ich irgendwie, also Bemerkungen und Beleidigungen, die ich irgendwie vor 10 Jahren schon runtergeschluckt hatte, kamen da wieder mit hoch, weil ich wirklich alles ausgepumpt habe. Dann, also der Badverleger war natürlich dann mit besudelt. Den konnte ich natürlich dann so schnell nicht sauber machen. Dann war es irgendwie 3, dann habe ich so ein bisschen notdürftig die Wand im Bad abgewischt. Bin dann wieder das T-Shirt ausgezogen, die Bettdecke habe ich dann erstmal, die war auch halb voll, habe ich dann weggepackt, habe ich dann wieder schlafen gelegt, nachts und war dann natürlich mega müde und meine Mutter ist dann irgendwann morgens aufgestanden, wusste natürlich nicht, was sie erwartet.
Verkotzt.
Ja, und ich dachte natürlich so in meinem besoffenen Kopf, ja, ich habe das schon eigentlich halbwegs alles wieder weggemacht. Man sieht es noch ein bisschen, es war natürlich nichts, es war alles immer noch voll gespritzt.
Oh nein.
Die ganze Wand neben der Toilette.
Alter.
Sodass meine Mutter erstmal 2 Stunden putzen musste.
Oh, aber das ist aber lieb, dass sie für dich geputzt hat.
Ja, dann. Ja. Und dann bin ich aufgestanden und habe erstmal gesagt, Happy Birthday, Mama. Es war wirklich ihr Geburtstag.
Oh nein! Ihr Geburtstag begann mit Kotze wegwischen.
Ja, von ihrem Sohn. Und dann meinte ich, ja, hat sie gefragt, ist auf der Couch im Wohnzimmer aus? Sag ich, nee. Und dann hat sie geguckt, da war da natürlich auch alles voll.
Ach du Scheiße.
Hier kam es richtig
viel
raus.
Das ist ja widerlich.
Und ich hatte mittags noch Grünkohl gegessen.
Oh!
Das heißt, es war alles so dunkelgrün. Und wirklich. Und dann kam meine Schwester, die war auch da, die hat dann auch mit im Schlafzimmer geschlafen, kam dann noch raus und meinte so, ey, sie hat sich nur gewundert, also A, warum ich so lange auf Toilette war. Die dachten alle, der Nachbar oben klappt wieder ab und ist ewig auf Toilette, weil man natürlich dann so röchelt und so. Und meine Schwester meinte so, ja, sie hat sich nur gewundert, als sie dann aufgestanden ist, dass die Klinke so feucht war. Da war natürlich
auch, fuck, die Magensäure. Schön die Galle drauf. Okay, das ist echt auch dieses Thema, um deine Story jetzt zu erzählen, gleich am Anfang bewusst gewählt hast. Wir haben doch jetzt schon 30% der Zuschauer verloren. Weil ich finde Kotze wirklich super eklig. Musst du auch kotzen, wenn du Kotze riechst? Also das ist ja bei manchen, also für manche ist es nicht so schlimm. Für viele ist es sehr schlimm, für mich ist es eine absolute Katastrophe.
Ja, doch, Kotze ist schon.
Du musst sofort wirken. Kriegst sofort einen Gag-Reflex.
Ja, Kotze ist schon nicht so geil, ey.
Ich will aber trotzdem noch eine kleine, weil wir gerade in Kotze-Stories erzählen, nur eine ganz kleine. Aber das muss man wirklich sagen, ich glaube, ich habe das auch schon mal irgendwo erzählt. Das Schlimmste, also der Tiefpunkt meines Lebens, was das angeht, ist aber schon ein paar Jahre her. Deswegen wundert es mich erstens wirklich, dass du das jetzt vor kurzem erst erlebt hast. Zweitens wundert es mich, dass du mir das noch nicht privat erzählt hast, sondern dass wir uns hier treffen müssen mit Podcasts und Kameras, die hier laufen und Mikrofonen und du erzählst mir das hier erst. Wir waren letzte Wochenende zusammen trinken und da erzählst du mir solche Storys nicht. Weißt du, da musste man dir ein Wort nach dem anderen aus der Nase ziehen und dabei in deiner Freizeit lässt du ganz gerne mal was aus deiner Nase kommen, habe ich jetzt gerade gehört.
Richtig, es wundert mich, dass ich dir das noch nicht erzählt habe. Ja, aber für aus, ja.
Okay, also schlimmster Moment war im Studienzeit, also erstes, zweites Semester oder so. Ich habe mit einem Kumpel auch Whisky Cola. Jeder schlechte Abend beginnt mit Whisky Cola.
Mhm.
Wunderbar leckeres Getränk, aber die absolute Hölle, muss man wirklich mal sagen. Ich glaube, dass viele Leute auch an Whisky Cola einfach gestorben sind. Dass das der Anfang war, kann ich mir gut vorstellen. Wir viel zu viel getrunken, sind auf eine Party noch gegangen. Ich hatte ihm eigentlich versprochen, bei mir pennen zu können. Hab dann aber irgendwann gedacht, alles klar, ich bin so besoffen, ich gehe jetzt einfach nach Hause. Lief von der Party nach Hause, es war Winter, Schnee lag. Ich lief auf einer sehr großen Verkehrsinsel, bei der natürlich nachts um 4 oder so keine Sau mehr unterwegs war. Lief entlang, knickte mit meinem Fußgelenk und fiel auf den Boden in den Schnee. Und ich weiß noch ganz genau, ich war hundemüde, sturzbetrunken und habe kurzzeitig überlegt, okay, ach, lass mich doch einfach liegen bleiben. Wollen wir nicht einfach liegen bleiben? Morgen wache ich auf und es geht weiter. Ich habe jetzt wirklich, weil mein Fuß hat so weh getan und es tat ganz gut im Schnee mit dem Fuß. Und ich dachte, komm, scheiß doch drauf. Und da habe ich mir im Nachhinein gedacht, wenn ich diese Entscheidung getroffen hätte es sehr gut tödlich ausgehen können. Also so sterben
Fall.
Ja Leute.
Ja.
Ne?
Ja.
So, das war der erste Moment, in dem ich fast gestorben wäre. Es geht aber weiter. Ich bin nach Hause gegangen. Also ich habe mich dann doch entschieden, aufzustehen und weiterzugehen, klugerweise, und bin nach Hause gegangen, bin eingeschlafen, habe davon überhaupt gar nichts mehr mitbekommen von allem. Nächsten Morgen wache ich auf, sehe, dass mein komplettes Bett verkotzt ist. Das heißt, ich erinnerte mich dann wieder ganz kurz, dass ich nachts aufgewacht bin, gekotzt habe, kurz nach rechts oder links geschaut habe und dann so auf mich selbst drauf zu kotzen und meine eigenen Kotze weiterzuschlafen. Das ist der Rock-Bottom-Moment meines Lebens, vor allem, weil ich auch da, das ist auch wieder so ein Moment, bei dem viele Leute sterben, das ist der Rockstar-Tod, dass du eben in deiner eigenen Kotze erstickst. Das wäre ja super leicht gegangen.
Ja.
Ich war ja komplett toxiniert, wie heißt es? Besoffen.
Intoxiniert, ja.
War auch wahnsinnig gefährlich. Am Ende des Tages wachte ich also am nächsten Tag mit einem Wahnsinnsschädel auf. Mein Freund, Kumpel war sauer auf mich. Ich war vollgekotzt von oben bis unten und ich hatte einen Bänderriss, einen Außenbandriss. Das heißt, ich bin nicht einfach nur locker umgeknickt, sondern es war ein schön glatter Außenbandriss. Und ich wäre zwei bis dreimal fast gestorben.
Eieiei.
Bin ich auch nicht stolz auf die Geschichte. Ist überhaupt nicht lustig. Da sieht man mal, Alkohol ist wirklich die allerschlimmste Droge von allen.
Ja, also, und ein Bänderriss ist halt wirklich mega gefährlich, ne? Also, wenn man das nächste Mal hört, irgendwie bei einem Fußballspieler, wo man immer so, ach Mensch, der Sven Bender hat sich wieder was gerissen. Es ist nicht so einfach. Man kann wirklich davon sterben.
Schon überlegt, was kommt denn da jetzt? Wurde nicht enttäuscht. Okay, nächste Frage würde ich sagen. Wir sind schon ein bisschen drüber.
Ja, was heißt drüber? Es wird sicherlich noch zig Kotzgeschichten im Laufe dieses Podcasts.
Natürlich, bleibt dran, es wird immer spannender. Ist das mit diesem Obstmoment? Was soll das mit dem Kotzen? Habe ich das jetzt weg? Ach, das war das Nudelsalat.
Das war dieses lange, genau.
Okay, ich mache jetzt eine kurze Frage. Und zwar, ach ja, hier, weil ich bin ja, ich liebe doch Tinder-Fragen. Lese ich die Tinder-Frage vor. Von wem kam denn die Frage gerade eigentlich?
Die kam von,
Meine kommt von Carla Branata. Carla Branata schreibt folgendes. Ich, W, 22, nicht fett und hässlich. Sie frage, nicht fett und hässlich oder nicht fett und hässlich oder lebe im rastlosen Berlin und genieße alle Vorzüge meiner Heimatstadt. Seit ich wieder Single bin, probiere ich mich sexuell sehr viel aus und Tinder sei Dank finde ich auch genügend willige Partner für mein Vorhaben. Meine Frage ist nun, ob ich in Zukunft Chancen auf eine echte Beziehung habe, denn viele Männer wollen keine Schlampe, in Anführungszeichen, als Freundin, ja, die schon einiges an Erfahrung hat. Oder soll ich ehrlich sein, falls ich gefragt wäre, wie viele Partner ich hatte? Wie steht ihr zu dem Thema? Würde mich über eine Antwort sehr freuen. Liebe Grüße aus dem kalten Moabit. Carla.
Ja, also diese Frage finde ich auf mehreren Ebenen total interessant. Weil A, natürlich Tindern als Frau. B, zu viele Partner, ist man da eine Schlampe. C, sollte man ehrlich sein bei der Angabe von Partnern. Ich möchte das gerne mal von hinten aufrollen. Ich habe tatsächlich mal eine sehr tolle Frau getroffen und habe den Fehler gemacht, ehrlich zu ihr zu sein. Ja, und zu sagen, wie viele Partner ich hatte.
Weißt du das ad hoc? Also muss ich es jetzt nicht sagen.
Ich habe es in dem Fall ungefähr gesagt, habe es aber ein bisschen nach unten korrigiert.
Ja. Und es der Herr Link schaut euch an.
Nein, nee, nee, aber es war für sie viel zu viel. Mhm. Und es
war vier zu viel. Es waren genau vier zu viel.
Ich meine, da waren halt natürlich 100 von waren aus, nur in Australien. Ne? Also in Europa bin ich nicht der Mega-Ficker, aber über See, Alter, da hole ich ihn gerne raus. So. Also bin echt der Ozeanien-Ficker, wie man mich nennt. Ne?
Mir ist eher Osteuropa.
Quatsch, habe dann den Fehler gemacht, eine relativ ehrliche Zahl zu nennen. Und das hat sie so, das hat die ganze Beziehung zerstört. Ich habe danach wirklich bereut.
War das eine Beziehung?
Ja, es hätte eine schöne Beziehung werden können. Also ich.
Habt ihr euch gerade auf der Straße getroffen oder habt ihr euch schon näher kennengelernt gehabt?
Wir hatten uns schon näher kennengelernt, ja. Aber das war wirklich dann der Wendepunkt für diese Nummer. Deswegen würde ich nie wieder ehrlich sein in diesem.
Oh Gott. Wieder ficken.
Ja.
Weil es ist was Böses.
Ja. Wie hältst du es da mit der Ehrlichkeit? Wie reagierst du darauf, wenn eine Frau sagt, was wäre für dich eine erschreckende Zahl an
Partnern? Bei einer Frau? Nein, also ich bin da extrem liberal. Für mich, mich ärgert das, wenn der Begriff Schlampe ins Spiel kommt bei Frauen, die viele Sexpartner hatten, sehe ich nicht so. Für mich ist das keine Schlampe. Für mich kann diese Person wirklich, also ich glaube, das ist vielleicht nur eine Phase gerade, aber für mich ist es scheißegal. Die kann Hunderte gehabt haben. Für mich ist das keine Schlampe. Es kann natürlich sein, dass es dann andere Probleme sind, die Frau hat, dass sie irgendwie so viel Sex haben muss, aber und mit so vielen verschiedenen auch hat. Aber grundsätzlich finde ich, ist Schlampe ein völlig falscher Begriff. Und wenn, dann sind Männer auch Schlampen. Das ist völlig veraltet. Bei Männern, die viel ficken, wird applaudiert. Bei Frauen, die viel ficken, ist eine Schlampe. Das ist, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass es einfach nur lächerlich ist. Aber auch bei guten Freunden von mir immer noch so im Kopf ist und ich das denen erstmal rausprügeln musste, tatsächlich mit meinem Penis.
Also jetzt wundert mich natürlich der große Frauenrechtler Lars Pausen, der hier jede Hüttenratte, wie ich die Frauen gerne nenne, verteidigt. Also es gibt ja dieses
also Hüttenratte?
Die Rap-Fans kennen das natürlich, was eine gute alte Hood-Rat ist, die mit jedem Rapper ins Bett steigt. Aber
Hüttenratte.
Aber wenn du so eine Hüttenratte kennenlernst. Es gibt ja dieses schöne Gleichnis, quasi, dass ein guter Schlüssel, der öffnet halt viele Schlösser, aber ein Schloss, das von vielen Schlüsseln geöffnet werden kann, das ist halt ein schlechtes Schloss.
Ja, stimmt, deswegen sind Frauen doch Schlampen.
Deswegen sind Frauen, verdammt nochmal. Naja, also ich finde, es.
Also es würde mich, weil du gefragt hast, was würde mich abschrecken, es würde mich zum Aufhorchen bringen, sag ich mal, wenn eine Frau mehr als, wenn sie in meinem Alter ist ungefähr und mehr als 25, oder vielleicht würde ich schon zum ersten Mal aufhorchen bei 20 Geschlechtspartnern, aber alles darunter ist völlig normal, finde ich. Und ich finde auch schon 20, weil man muss ja immer bedenken, ne? Es klingt jetzt erstmal sehr viel, wenn man sagt, man hatte zum Beispiel, keine Ahnung, 50 Geschlechtspartner. Aber wenn man jetzt zum Beispiel seit 10 Jahren Single ist oder so, dann hat man 10 Jahre Zeit mit Menschen zu schlafen. Das heißt, wenn du nur.
Aber Leute, die 10 Jahre Single sind, haben in der Regel keine Gelegenheit, mit wem zu schlafen.
Ja, gut, das ist ja mal außen vor, aber so gesehen könntest du 10 Jahre Single sein. Sagen wir mal, du hättest nur 10 Frauen, also nur, jetzt in Anführungszeichen, ja, 10 Frauen pro Jahr. Also nicht mal eine im Monat sozusagen, da hast vielleicht einen Monat mal zwei und dann wieder keine und so.
Ja.
Also 10 Frauen pro Monat, dann hättest du schon 100 Geschlechtspartner in diesen 10 Jahren Single angehäuft. Bei mir zum Beispiel, ich war ja 8 Jahre in einer Beziehung, natürlich habe ich keine 100 Geschlechtspartner. Aber wenn Leute eben 10 Jahre oder sehr lange Single sind und mir dann sagen, sie hatten schon 50 oder sogar auch 100 Frauen im Bett, dann finde ich, what the fuck? Aber auf der anderen Seite, wenn du es hochrechnest, wie ich es gerade getan habe, Satz des Pythagoras, 1, 2, 3, ist es eigentlich ganz normal.
Ja, also da kommen ja wirklich noch Sachen dazu, wie du sagst. Ich weiß auch gar nicht, was vielleicht so eine Durchschnittszahl ist von vielleicht so 30-Jährigen. Aber ich glaube kaum, dass zum Beispiel Frauen würden nie mehr als 10 oder 15 oder so angeben. Also ich glaube, dass die auch im Zweifelsfall nach unten korrigieren würden, während Männer vielleicht nach oben sogar korrigieren, um irgendwie mehr Erfahrung oder so zu zeigen. Aber das hängt von so vielen Sachen ab, wie du sagst, von Beziehungen, von Auslandsaufenthalten, finde ich auch. So ein Erasmus-Jahr, meine Güte, da fügt man sich einmal quer durch die Studienbank und solche Sachen. Wenn du das natürlich nicht machst, wenn du direkt irgendwie mit 16 ein Kind an der Backe hast, dann hast du halt Mühe und Not, das halbe Dutzend voll zu machen, im wahrsten Sinne. Von daher, ich finde, wenn eine Frau eine gewisse Erfahrung hat, ist es immer von Vorteil, wenn man nicht das Gefühl hat, sie macht das fast zum ersten Mal wieder seit 2 Jahren. Das ist immer eher positiv, wenn man Frauen kennt, wo man merkt, okay, die nehmen jeden Abend irgendwie einen anderen mit und man das beobachtet, dann finde ich es eher abschreckend, weil man dann selber so das Gefühl hat, ja gut, das ist ja relativ beliebig und man hat auch nicht so dieses Gefühl, wow, jetzt habe ich aber eine erobert, sondern man denkt so, naja, wenn ich es nicht gewesen wäre.
Stell dir mal vor, die beendet ihr Sexualleben, das sie bisher führte und jeden Abend einen anderen für dich. Du bist jetzt the one. Die 200 davor waren nicht the one und du bist the one. Eigentlich ist es doch viel unbeliebiger als alles andere.
Nee.
Aber ja, natürlich hat das einen Beigeschmack im wörtlichen Sinn, wortwörtlich.
Ja, eben.
Im schlechtesten Fall auch wortwörtlich, ja.
Wenn das so breit ist da unten, also da spürst du da nichts mehr.
Mann, da können Kinder rauskommen und es ist noch nicht breit, dass du da...
Aber bitte nicht, wenn ich dabei bin, Mensch.
Dass du da reinfällst.
Solange ich dabei bin, kommt da kein scheiß Kind raus.
Andreas rutscht aus Versehen in die Vagina.
Ja.
Um dir nochmal folgenden Tipp zu geben, du fragst ja, was sollst du machen und so. Ich glaube, ich bin jetzt mal so spitz und sage, die Männer, die dich als Schlampe bezeichnen würden, mit denen würdest du momentan sowieso keinen Spaß haben. Weil du sagst, du probierst dich sexuell sehr gerne aus und Tinder findest du cool und du magst gerne verschiedene Partner zu haben. Dann wirst du jetzt nicht glücklich mit einem Typen, der so mega konservativ ist und eine Frau gleich als Schlampe bezeichnet, wenn sie mehr als 5 Sexualpartner hast. Dann müsstest du dich irgendwie zurückschrauben, du könntest nicht offen reden über deine Gefühle, über deine Sexwünsche und so. Das heißt, such dir lieber jemanden wie mich, ruf mich an, genau, der da ein bisschen liberaler ist und du würdest auch nicht glücklich werden mit so einem konservativen Vollidioten.
Genau, ich würde noch als Tipp geben, pass, wenn du, also nenne nie eine Zahl, wenn du nicht explizit danach gefragt wirst und wenn, dann korrigier sie so, wie du denkst, dass sie auf dein Gegenüber passt. Ganz ehrlich.
Ja, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Ja, willst du einfach nur mit ihm ins Bett, dann guck, dass du das machst, was er jetzt gerade gesagt hat, wie heißt Andreas, ne? Aber willst du irgendwie einen Partner suchen, wenn du sagst, okay, der könnte the one sein, dann musst du auch ehrlich sagen, ey, ich habe schon mit 35, weil wenn du jetzt sagst beim ersten Date irgendwie, ich habe nur mit 5 Männern und dann irgendwie lernt ihr euch kennen, ihr lernt euch lieben, dann sagst du übrigens, ich habe schon halb Rom durch, dann wird es natürlich einen riesen Ärger geben.
Ich würde von Anfang an lügen und die Lüge aufrechterhalten, so schwer ist es auch nicht.
Okay, darauf basiert auch unsere Freundschaft, ne, Andreas?
Ja.
Okay, gut, nächstes Thema.
Bin ich wieder dran?
Ja.
Ja, hier muss ich mal eine Sache, warte mal, wo war das denn? Das ist eine kurze Frage.
Gib ihm.
Merolakiro. Also.
Ich sing so lange. Okay.
Also hier muss ich erstmal den kurzen Prolog nennen, den ich... ganz gut finde. Normalerweise lesen wir das ja nicht vor, aber hallo Andreas, bevor ich anfange, möchte ich sagen, dass du ein echt guter Rapper bist. Deine Sprüche verfehlen nie das Ziel. Du bist die Quelle vieler Lacher und feuchter Unterwäsche. Des Weiteren, und jetzt finde ich deinen Kleidungsstil echt geil, und jetzt Achtung, deine Moderationen sind so gut veranschaulicht, man braucht im Grunde kein Bild, nur Ton. Fand ich eine sehr...
Ja, lies ruhig weiter.
Ja, das ist natürlich ironisch.
Lies ruhig noch weiter.
Herrgott, mehr habe ich nicht.
Nee.
Nein.
Was kommt da noch als nächstes?
Ach ja, hallo Lars.
Ja, das war ja der Gag, Mann. Jetzt hast du ihm seinen Gag kaputt gemacht.
Aber ich fand dieses Bild, deine Moderationen sind so gut veranschaulicht, man braucht im Grunde, finde ich gut.
Ja.
Okay, ich möchte euch um meine Meinung zu 2 Themen bitten. Mal gucken, ob wir beide schaffen.
Boah, das ist echt ewig. Ja, ja, halbe Stunde bist du jetzt mal.
Erstens, ich kenne ein etwas peinliches Geheimnis. Ich glaube, wir bleiben bei dieser Nummer. Ich kenne ein etwas peinliches Geheimnis von jemandem aus meinem Bekanntenkreis, doch er weiß nicht, dass ich es weiß. Da unser Freundeskreis sich überschneidet, sehen wir uns relativ oft. Er ist so jemand, der gerne Trash-Talk betreibt und letztens wurde ich von ihm auserwählt. Er ist jetzt nicht besonders gemein und hört auch meistens auf, wenn die betreffende Person sich sichtlich nicht wohlfühlt. Könnt ihr wahrscheinlich nicht nachvollziehen. Ich bin einer, der erst etwas sagt und dann später drüber nachdenkt. Kennt ihr ja. Jetzt zum Punkt. Das letzte Mal hat er mich etwas in die Enge getrieben und meine Erwiderungen wurden immer schlechter und ich war kurz davor, das peinliche Geheimnis von ihm auszuplaudern, womit ich ihn zerstört hätte. Meine Frage, soll ich es machen oder nicht?
Oh, ich finde, das ist das Traurigste dieses ganzen, dieser Podcast-Geschichte, dass wir dieses scheiß Geheimnis jetzt nicht gesagt haben.
So fucking
oder?
Loot. Warum ich will wissen, steht was das Geheimnis es nicht ist. Da? Es ist doch anonymisiert, verdammte Axt, damit du uns das sagen kannst. Trotzdem.
Du musst es uns nächste Woche schicken, bitte.
Ja, trotzdem würde ich gerne wissen, also wie weit kann man gehen in solchen, sag ich mal, Wortgefechten, wenn man von dem anderen wirklich empfindliche Sachen weiß?
Ja.
Also was müsste passieren, damit du wirklich, wirklich in die Vollen gehst und wirklich was richtig. Also ich finde, es gibt so Sachen, es gibt so einen abgesteckten Bereich, wo man sagen kann, ja, das kann man erzählen, das kann man erzählen. Und dann gibt es so Sachen, wie, weiß ich nicht, wenn du jetzt von mir wüsstest, dass ich früher auf den Babystrich gegangen bin, das würdest du wirklich nur im allerhöchsten Notfall auspacken oder wenn es sich halt thematisch
anbietet.
Hätte
ich nicht anbietet. Sagen dürfen, oder was?
Hättest du Hätt nicht,
ich nicht
twittern
dürfen. Dürfen.
Hättest du nicht twittern dürfen. Gab es die Situation schon mal, dass du, dass jemand vielleicht von dir was ausgeplaudert hat, um dich irgendwie in die Enge zu treiben? Oder umgedreht?
Ich glaube eher, dass es umgedreht solche Situationen schon häufiger gab. Mir fällt jetzt aber leider kein konkretes Beispiel ein, aber dieses Gefühl, das du beschrieben hast, das kenne ich sehr gut zu sagen. Ich gebe jetzt gerade noch nach, aber eigentlich könnte ich ihm jetzt gerade richtig eine auswischen. Und ich finde, das zeigt, dass du ein guter Mensch bist, dass du es nicht tust. Und ich würde auch dazu raten, es einfach auch in Zukunft nicht zu tun, wenn irgendwie der Typ dich meint, er müsste sich lustig machen über dich vor anderen Leuten. Dann lass ihn gewähren. Du zeigst Stärke, indem du da nicht zurückfeuerst. Aber was ich machen würde, ist, ich würde ihm mal eine SMS schreiben und sagen, und ihm sagen irgendwie so, ich weiß die Sache und so, willst du eigentlich, dass ich die demnächst mal ausplaudere oder warum machst du mich immer so dumm an? Weil ich finde, das kommt dann ganz geil. Du hast die Eier, das zurückzuhalten und es ihm im Geheimen zu sagen und dann stell dir einfach vor, wie er das liest und hochrot anläuft,
ja,
und sich in die Hose Pipi macht.
Kennen viele Jurastudenten auch als Erpressung, ne? Aus dem Strafgesetzbuch, falls man das mal nachschlagen will. Das ist eine richtig gute Idee, Lars. Okay, ja, also hast du über jemanden aus deinem Umfeld, ja, das hast du gerade schon beantwortet, ne?
Hast du denn?
Über mich, es gäbe auf jeden Fall über mich, gäbe es solche Sachen.
Ist Colin Gäbel?
Colin Gäbel.
Es gäbe also, über dich so brisante Infos, die nicht mal ich weiß, oder was?
Ja, na klar. Gibt es über dich nicht, die ich nicht weiß?
Nee, ich erzähle doch fast alles, Alter. Ich habe hier gerade von meiner Kotzgeschichte erzählt, dass ich fast gestorben bin. Das ist das unterste Schublad. Ich erzähle von meinem Penis. Also ich wüsste nicht, was ich jetzt noch nicht erzählt hätte.
Ja, aber Kotzen ist jetzt nicht so schlimm wie irgendwie ein plötzlicher Kindstod oder so.
Ja, aber das ist doch jetzt auch nicht schlimm. Also
nein.
Das würde ich doch erzählen.
Ist mir
klar,
auch nicht
du meinst so private Sachen oder was?
Ja.
Aber die könnte man ja nicht gegen mich vor. Nee, dein kleiner Bruder ist mit 3 gestorben. Was ist denn das? Das ist ja nichts, was man gegen mich hätte.
Okay.
Aber es gibt natürlich Infos, die ich nicht herausplaudere, aber die man, mit der man mich jetzt auch nicht kriegen könnte.
Ich glaube, das erste Mal, als ich wirklich auch ein Grundvertrauensproblem hatte, war tatsächlich noch zu Grundschulzeiten, als wirklich ein damals guter Freund. Ich war in irgendein Mädel verknallt, wie man das damals so hat, dass man mal so eine Woche in jemanden verknallt ist. Und habe das einem Kumpel erzählt und er hatte mir im Gegenzug erzählt, welches Mädel er ganz niedlich fand. Und dann haben wir uns gestritten und er hat halt wirklich sofort diese Nummer gezogen, dem Mädel dann das zu sagen.
Ja.
Das war halt dann mega unangenehm, weil die natürlich dann auf mich zukam und gefragt hatte. Ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. Ich habe dann natürlich in so einem Hauruck-Racheakt sofort dem anderen Mädel erzählt, dass er auf sie stand, aber es war nicht so schlimm, weil es natürlich mich nicht so betroffen hat. Das hat mich, glaube ich, fürs Leben geprägt, tatsächlich. Und so bin ich dann in die Fänge der Prostitution auch geraten. Ne?
Ja, sowas kann ich verstehen. Aber in der Grundschule ist es auch eigentlich auch scheißegal. Ne? Da ärgert man sich auch, wenn man irgendwie kurz rot anläuft. Dann denkt man auch, das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Ist es aber nicht.
Ich habe die Scheißschule angezündet, habe ich.
Ja, mein kleiner Bruder ist dadurch gestorben.
Scheiße, was haben wir gelacht?
Nee, es ist höchstens mal so, dass man irgendwie erfährt, dass jemand fremdgegangen ist, weißt du? Und dann bist du wieder mit dem Pärchen unterwegs.
Sowas, ja.
Und du könntest es natürlich sagen, aber sowas würde ich zum Beispiel natürlich auch niemals tun. Also da bin ich nicht der Typ zu. Ich bin einfach ein viel zu netter und guter Mensch. Ich bin einfach der beste Mensch der Welt.
Ja, meist bist du ja der, der die Freundin dann gefügelt hat, ne?
Stimmt. Also von daher. Würde ich jetzt richtig sagen. Wollen wir zu dem zweiten Problem später nochmal kommen, wenn wir noch Zeit haben?
Ja.
Von ihm jetzt, meine
ja,
ich.
Genau.
Und dann lieber jetzt nochmal einen anderen Menschen zu Wort kommen lassen. Ich
genau.
habe das jetzt nicht angelesen. Ich lese aber einfach diese Sache hier vor.
Ja, genau die.
Viel Grüße. Na ja, wie wäre es mit Tom? Hat mir immer gefallen, dein Name. Also gut, Tom. Hallo Tom. Beziehungsweise hallo Andreas Lars. Ich höre auch so Podcasts sehr gerne. Da. So, also aufgepasst. Ich bin nun schon über Jahre mit einer Frau befreundet, mit der ich schon viel erlebt habe. Zum Anfang unserer Freundschaft betrachte ich sie mehr als kleine Schwester, aber im Laufe der Zeit geschah das dann immer, geschah das, was dann immer geschieht. Bitte Kommasetzung achten, danke. Ich machte den Fehler und bildete mir ein, dass, bitte auf das achten, ich mehr von ihr wollte als Freundschaft. Natürlich passierte das, was Alter, das ist richtig schwierig ohne Komma. Das, was passieren musste. Ich sagte es ihr irgendwann und es ging so furchtbar schief, dass es schon episch war. Wir redeten eine Weile nicht mehr miteinander und irgendwann, als ich die Sache hinter mir gelassen und zu den Akten legen wollte, schrieb sie mich immer mal wieder an und fragte, wie es mir geht. Inzwischen ist sie mit so einem Bundeswehr-G.I. Joe verheiratet, aber immer noch schrieb sie mir ab und zu an. Ich habe das alles eigentlich recht gut weggesteckt, aber es ist immer noch komisch, wenn wir uns schreiben und sie von ihrem Mann redet. Ich habe zwar verstanden, dass sie mich damals abgewiesen hat. Mein Versuch, bei ihr zu landen, war aber auch von Anfang an bis Ende ein totaler Griff ins Klo. Bin aber glücklich gewesen. Ich glaube, das ist alles redundant. Hier eine Frage. Soll ich weiter einen auf Kumpel machen, weil man eine so sehr lange Freundschaft nicht einfach beendet, ich damit Größe zeigen und ein erwachsenes Verhalten an den Tag legen kann?
Mhm. Oder die zweite Möglichkeit, im Missstück sagen, dass ich mich mal kreuzweise kann und nicht auf Kumpel machen will. Also Wut und Missgunst kontra normale Lösung und sich wie ein Erwachsener verhalten. Also.
Ja, das sind die zwei Optionen.
Was ich nicht ganz verstehe, was haben die Frauen davon, wenn sie einen offensichtlich abweisen, danach, und wie gesagt, sie ist jetzt auch verheiratet, warum dann überhaupt noch den Kontakt aufnehmen? Also man muss ja irgendwann dann mal die Entscheidung getroffen haben zu sagen, sorry, du, ich empfinde da nicht sowas für dich. Und man weiß ja dann eigentlich, wie der andere sich fühlt. Warum nimmt man dann trotzdem noch Kontakt auf? Ist das wirklich aus purem Hass?
Ja, es gibt jetzt zwei Varianten. Die gute Variante ist, dass Frauen eben doch irgendwie so ein bisschen mehr ein Gefühl dafür haben, wenn sie sich falsch verhalten haben und nicht wollen, dass jemand leidet, also Empathie und so eher quasi da ist und die dann sagt, okay, ey, wir waren doch eigentlich echt gut befreundet und ich war ziemlich fies zu ihm. Jetzt will ich mal wieder die Freundschaft aufrechterhalten und so. Es ist ja geklärt, dadurch, dass ich verheiratet bin, könnten wir ja jetzt wirklich Freunde sein.
Yeah.
Die andere Variante ist, dass Frauen einfach Schlampen sind und wirklich irgendwie die ganze Zeit versuchen, mit den Gefühlen von Männern zu spielen und jetzt irgendwie zwar, sie haben zwar das, was sie wollten, sie sind verheiratet, aber sie wollen noch mehr oder sie wollen zumindest, dass die anderen sie immer noch lieben und immer noch, dass sie quasi immer noch gefühlt auf dem Markt ist. Das will sie vielleicht. Das sind die zwei Varianten.
Ja, man muss natürlich...
Eine Mischung aus beidem ist es.
Man muss natürlich sagen, wenn sie einen Bundeswehrtypen hat, dann ist sie natürlich intellektuell auch null gefordert in ihrer aktuellen Beziehung. Das kann man schon mal sagen.
Es gibt auch intelligente Taliban.
Ja, aber nicht bei der deutschen Bundeswehr, würde ich sagen, ist doch das Bildungsniveau doch sehr weit unten. Also sorry, also das ist doch, also entschuldige, man ist doch, also im Grunde, ich sag mal so, wir sind, also ich meine, wenn da mal jemand irgendwie, ich meine, bei so einem Einsatz irgendwie in die Luft gesprengt wird, ich mein, klar, es ist schade, aber ich meine, den Bildungsschnitt reißt es doch hier in Deutschland eher nach oben. Also das muss man ja auch mal fairerweise sagen.
Alter,
ja. Wenn man geht zur Bundeswehr, geht man doch, weil man eigentlich keine andere Perspektive hat, dann lässt man
das
sich...
Stimmt doch überhaupt
ja,
nicht.
Und man kriegt ein schönes Gehalt, wenn man die ganzen Auslandseinsätze mitmacht und irgendwie 20 Jahre später noch in Afghanistan rumfährt mit einem Jeep und...
So stellst du dir einen Auslandseinsatz vor.
Keine Ahnung.
Einfach ein bisschen cruising with the Jeep through Afghanistan.
Next stop, Kundus. So, nein, also man kriegt ja da auch ein Schweinegeld, man hat ja auch gefährliche Einsätze, alles klar. Aber das sind ja auch Leute, die eigentlich richtig mit ihrem Beruf auch verheiratet sind. Also du hast ja dann auch richtig lange Schichten, bist lange weg, dann bist du, wie gesagt, auf Einsätzen oder irgendwo in irgendeinem Bootcamp oder keine Ahnung, musst irgendwie mit Captain Jack auf Tour gehen oder was weiß ich, was Soldaten so machen. Aber jedenfalls will ich sagen, die ist wahrscheinlich untervögelt und intellektuell nicht gefordert und will ihn sich noch so ein bisschen warm halten. Würde ich einfach mal boshaft unterstellen.
Und das haben wir nicht vorgelesen, aber weißt du, was er ihr wünscht? Manchmal ganz tief, immer ganz tief im Inneren eine Geschlechtskrankheit wünscht er ihr.
Für die es keine Behandlung,
für die es keine Behandlung gibt. Kannst auch AIDS sagen. Ja, ich verstehe diese also ehrlich gesagt verstehe ich sie nicht, weil ich glaube, in so meinem modernen, neueren Leben, vielleicht irgendwie so als Kind war das anders oder in der Pubertät, aber ich sag mal, in meinem Erwachsenenleben kenne ich dieses Gefühl nicht, dass ich von einer Frau abgewiesen werde und im Anschluss dem noch hinterher trauere. Weil für mich ist dann irgendwie das immer so, okay, sie wollte mich nicht, sie hat mich nicht verdient. Denn ich habe heute schon mal gesagt, ich bin der beste Mensch der Welt und wer mich nicht will, der ist selbst schuld.
Okay, wow. Nein, ja, also, das ist schön, wenn man das so sehen kann.
Ja, nee, bei mir ist es wirklich so, wenn eine Frau mich ablehnt, ey Gott, dann gehe ich halt zur nächsten. Hey, hallo Trimalodri, was geht ab?
Scheiße, das klingt, als wärst du innerlich total unschüchtern. Und am Ende, wenn du einen Korb kriegst, also das klingt gerade wie so ein aufgesetztes Selbstbewusstsein. Ich habe echt Angst, dass du dich umbringst.
Nein, also das ist, ich glaube, man muss sich das auch aufbauen. So, dann denkt man doch wirklich, okay, die wollte mich nicht. Und du denkst ja von dir aus, denkst du doch eigentlich, jeder ist auch ein bisschen egozentrisch, denkt man doch, dass man der Richtige ist für jemand anderen. Oder nicht? Also, wenn man sich einen Partner aussucht, dann wäre das doch ich, weil ich, also ich suche, also ich finde dich gut, dann musst du mich auch gut finden. Irgendwie findet man das doch. Wenn du dann siehst, okay, sie findet dich doch nicht so gut, dann war dieses ganze Gedankenkonstrukt umsonst. Es stimmt alles nicht. Du hast irgendwo in der Berechnung einen Fehler gemacht und deswegen ist sie auch nicht die richtige. Ergo, vergiss sie. So, nächste Frage,
okay,
oder?
Wow, ja. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Auch wenn dann sehr lange. Eine etwas kürzere habe ich noch. Wo hatte ich den hingelegt? Ah ja, das ist vielleicht ein ganz anderes Sujet.
Sehr gerne.
Moin Lars und Andreas, ich bin 20 Jahre alt und bin dabei auszuziehen. Was sind eure Tipps beim Wohnungswechsel und was sollte man alles so beachten bei der ersten eigenen Wohnung? Gruß, Juju Cäsar.
Ja, man merkt es immer, dass du immer Fragen raussuchst, die dich selbst so ein bisschen auch betreffen. Ne?
Wieso? Weil ich gerade völlig mittellos bei meiner Freundin unterkomme oder was?
Ja, sicher.
Weil ich völlig am Ende bin und rausgeflogen bin wegen einer harmlosen Geburtstagsfeier, die alle lame fanden, die da waren oder was? Die nur mit Drogen zu ertragen war oder wieder was?
Ja, das könnte sein, dass das der Grund ist, warum ich das gerade gesagt habe.
Also, reichen dir zwei Runden Quiplash nicht oder was? Und Spaß haben?
Ja, erzähl doch mal, du bist doch jetzt ganz nah dran an dieser Frage. Was muss man so beachten? Die erste eigene Wohnung.
Ja, die erste eigene Wohnung. Also, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man nicht zu hoch wohnt, weil das unterschätzt man immer. Das ist beim Umzug schon ein Riesenabfuck, wenn du die Möbel so hochbringen lassen musst. Übrigens, das muss ich auch mal sagen, ja. Ich habe ja diesen Umzug machen lassen von einem Umzugsunternehmen, das mir empfohlen wurde. Dann habe ich knapp 200 Euro gezahlt für den Typen, der dann kam, der die ganze Zeit so gelabert hat, weißt du? Der kam an, okay. Und das ist ja das Problem. Die Leute kommen ja da nicht rein, machen dir den Umzug und halten die Fresse. Die labern die ganze Zeit und sie sind natürlich nicht nur Umzugshelfer, sondern sie sind auch Professor, Doktor im Schrank aufbauen. Pass auf, die Schrauben, die musst du nicht so fest reinziehen. Da musst du den Kreuzschlitz, guck an, die Schubladen, weil wenn du die hier rausziehst, dann hast du die in der Hand. Also ich denke so, Mann, Alter, mach einfach deinen Scheißjob, halt deine Scheißfresse.
Ich habe dich aber engagiert, damit ich genau das nicht wissen muss, was du mir gerade erzählst.
Genau, und das sind aber alles Doktoranden offenbar in ihrem Fach, also auch, weiß ich nicht, studierte Physiker und Maler und Lackierer und was weiß ich. Dann haben die natürlich ihre zwei ausländischen Mitarbeiter, die kaum Deutsch sprechen, wo man schon weiß, okay, wenn die das nicht machen würden, würden sie an der Ecke wieder irgendwas verkaufen. Also ist man ja schon froh, dass sie den Umzug machen. Dann weiß ich nicht. Ich habe 500 Euro verschickt per Einschreiben, weißt du? 25 Euro versichert, jetzt rufe ich da an. Nein, das ist im Logistikzentrum Duisburg. Und denkst du, Alter, interessiert mich ein Scheiß, wie viel Geld da drin war. Aber du musst natürlich auch freundlich sein, damit sie nicht dein ganzes Mobiliar zerstören oder damit abhauen. Also das schon mal, seriöses Umzugsunternehmen wählen, wenn überhaupt, oder halt doch die Freunde.
Was dann, meinst du, was die Ausländer an der Ecke verkaufen? Das habe ich nicht verstanden. Kreuzschlitz-Schraubenzieher?
Die
oder?
Möbel von anderen wahrscheinlich.
Möbel von anderen, okay.
Kreuzschlitz-Schraubenzieher. Und nicht zu hoch wohnen, dann hast du jedes Mal die Scheiße mit den Einkäufen. Und finde ich das auch sehr wichtig bei einer eigenen Wohnung. Das ist mir aufgefallen, ich bin jemand, der Auslauf braucht. Ich hasse es, in so einer Einzimmerwohnung zu wohnen, weil ich mich dann wie so ein Hamster am Rad fühle. Ich brauche mindestens zwei Räume, in die ich laufen kann und in die ich Lust wandeln kann.
Ja gut, aber das kann man sich ja manchmal nicht aussuchen. Im Studium habe ich mir das nicht leisten können, mehr als einzig. Ich war aber auch in so einer Scheiße, ja wahrscheinlich auch, so eine richtige Drecksbude, 20 Quadratmeter mit inklusive Küche und allem drin und dran.
Ja.
Also das war eine richtig beschissene Wohnung. Aber ich hatte einen wunderschönen Blick in Heidelberg, 6. Stock. Also all deine Tipps nicht befolgt. 6. Stock, ganz toll. Ja gut, mit dem Fahrstuhl finde ich, das ist alles okay.
Okay, hatte
du
ich
solltest nie. Natürlich ohne Fahrstuhl, sorry, ist eine Katastrophe, aber auch nicht zu tief wohnen. Ich hasse Erdgeschoss, wenn man dir reingucken kann und so beim Wichsen. Nee, nein, vielen Dank. ich habe noch einen Tipp, der mir gerade so ein ganz spezieller Tipp, und zwar nicht 1:1 die Wohnangewohnheiten, die du von zu Hause hast, übernehmen in dein neues Zuhause. Also erstmal vielleicht nicht alles kaufen, was du zu Hause hast. Ich hatte das Beispiel schon mal irgendwann genannt, ein Schuhregal zum Beispiel. Ich habe mir anfangs ein Schuhregal gekauft für meine neue Bude. Ich habe zwei Schuhe, wozu brauche ich ein Schuhregal? So habe ich überhaupt nicht gebraucht, aber weil ich von zu Hause halt wusste, okay, was macht man alles im Eingang, alles klar, das ist ein Schuhregal, kaufe ich mir ein Schuhregal.
Ja.
Und das ist natürlich jetzt ein sehr spezielles, ein sehr spezielles
kein Schuhregal kaufen ist der Tipp.
Ja, genau, kauft euch kein Schuhregal. Mittlerweile könnte ich wieder eins gebrauchen, weißt du, ich bin älter, so, aber als Student. Oder auch irgendwelche Küchenutensilien, die du vielleicht irgendwie bei Mama in der Küche gesehen hast, die brauchst du nicht. Du wirst nicht nur, weil du einmal im Jahr irgendwie in der Küche stehst und dir Pasta mit Bolognese machst und so, brauchst du keinen Schneebesen.
Ja, und vor allen Dingen keinen dritten Schneebesen. Ich habe seit Jahren, glaube ich, so einen riesigen Fischwender, den ich mitschleppe von Wohnung zu Wohnung. Den habe ich noch nicht einmal gebraucht. Und wenn, könnte ich damit nicht umgehen. Man hat so viele Utensilien, das sagst du völlig richtig, die man einfach aus dem Haushalt gewohnt ist. Also von einem Besen angefangen. Einem Mob. Also, was soll man damit
Staubsauger.
Machen? Echt, was soll man denn mit einem Schwamm, bitteschön? Braucht kein Mensch.
Ein Waschlappen.
Staubwedel, Staubsauger, das? Whatever. Ja, also völliger Quatsch, nicht alles unnötig holen. Nach und nach anschaffen ist, glaube ich.
Waschlappen ist für Menschen ohne Hände oder mit sehr rauen Händen. Weil sonst kannst du einen Waschlappen auch einfach mit deiner Hand. Deine Hand kann den Waschlappen ersetzen. Wenn du Hände hast und keine Hände mit Dornen dran, dann kannst du auch ohne Waschlappen dich waschen. Hast du einen Waschlappen?
Hatte ich früher immer, ja. Also sonst kriege ich meinen Hintern gar nicht mehr sauber, du. Also was da alles dazwischen klebt.
Da benutze ich den Schneebesen.
Also da gar nicht beinahe mit dem Fischwender ran, du.
Ja, und was ich vielleicht noch sagen will, ist, versuch vorher zu überlegen, wie lange wirst du darin wohnen. Also ist es überschaubar, wirst du vielleicht nur ein Jahr drin wohnen, dann musst du irgendwie ein Auslandssemester machen oder ziehst danach sowieso irgendwie ein anderes Dorf.
Ja.
Oder bleibst du da die nächsten 5 Jahre und dahingehend kannst du dann planen. Wenn du dann ein halbes Jahr bleibst, kauf dir nicht gleich 500 Möbel, weil diese 500 Möbel müssen alle, die du da reingezwängt hast, in die Wohnung, die müssen alle exakt wieder diese gleiche Öffnung raus. Die müssen wieder in diesen Fahrstuhl rein. Das ist absolute Hölle. Also nur so viel kaufen, wie du wirklich brauchst. Oder auf der anderen Seite möchte ich auch sagen, wenn du weißt, du bist ja sehr lange, dann richtest dir richtig schön ein und mach nicht den Fehler wie ich, der irgendwie in Berlin in eine Wohnung gezogen ist und gesagt, ja, ich bin hier wahrscheinlich jedes nächste halbe Jahr draußen. Dann war ich da 2 Jahre drin. 2 Jahre später war die Wohnung immer noch genauso, als wäre man gerade eingezogen, ohne Möbel, ohne irgendwas. Man fühlt sich nie wirklich da zu Hause. Also abschätzen, wie lange wirst du drin wohnen und dann entweder richtig wohnlich einrichten oder eben gar nicht.
Ich gebe noch ein paar praktische Tipps. Erstens, Miete zahlen hilft auf jeden Fall, um in der Wohnung zu verbleiben. B, Internet rechtzeitig bestellen. Sonst hat man die ersten 2 Monate kein Internet und dann ist es keine richtige Wohnung. Da machen wir uns nichts vor.
Und noch ein Tipp, immer alle Schäden sofort dem Hausmeister melden, sonst habt ihr später Probleme mit der Kaution. Mache ich auch nicht, aber ich ärgere mich jedes Mal, warum habe ich das nicht einfach gemeldet? Zum Schluss sagen sie, ja, hätten sie es gemeldet. Einfach melden, anrufen, sagen ja hier, das Fenster ist irgendwie, die Türklinke oder so ist kaputt und so. Oder was weiß ich, im Boden ist ein Loch und dann sagen die, alles klar, notieren das und dann hast du später kein Problem.
Ich glaube, die Hauswand ist eingestürzt, vielleicht könnten sie sich das mal in 3-4 Wochen angucken, ja.
Genau, ich glaube, die Wohnung brennt, was natürlich nicht geht.
Ja.
Ja, hast du noch einen Tipp? Oder?
Nee, also das ist, glaube ich, ja, das Wichtigste und nochmal wirklich ein praktischer Tipp, sich nicht bei der Miete übernehmen. Also das ist wirklich, ich bin jetzt ja auch wieder auf Wohnungssuche und hatte bisher immer nur WG-Zimmer und immer so im Bereich von bis zu 400 Euro.
Was? Ich habe noch nie in der Wohnung für unter 1000 Euro gewohnt. Spaß.
Ja, du hast ja auch immer einen Fahrstuhl, du Dödel.
Privat.
Und dann auch eine Abstellkammer für die Schuhschränke. Also dann auf einmal hast du ja plötzlich von diesem WG, hast du ja, wenn du vorher in WGs gewohnt hast, hast du ja immer Internet, bist du irgendwie mit drin, zahlst du was, Wasser, Strom, musst du dich nicht drum kümmern, ist meist schon angemeldet. Also diese ganzen Faxen hast du dann plötzlich selbst, oder Waschmaschine steht halt in der WG, musst du dir jetzt selbst anschaffen und solche Sachen. Und plötzlich hast du halt auch viel mehr, was du selbst zahlen musst. Und wenn du dann sagst, ja, ich setze mir so ein Limit von, weiß ich nicht, 500 Euro oder so, aber dann kommt noch Strom, dann kommt noch Wasser,
ja,
dann kommt noch Internet, dann bist du ruckzuck bei 600 Euro
ja,
und dann übernimmt man sich schnell. Also da wirklich aufpassen, weil das ist, sobald man nicht mehr in der WG wohnt, hast du wirklich die ganzen Kosten ungefiltert.
Das ist wirklich so, auch Kaution und sowas, ja, ja. Und wenn man sich einen Limit setzt, zum Beispiel 500 Euro, dann war es bei mir zumindest immer so, du suchst dann nach Wohnungen, gibst dann irgendwann mal ein, na gut, vielleicht auch 550,
ja,
dann siehst du eine für 575 und sagst, okay, die 75 ja, Euro. Das heißt, es wird alles immer teurer, also ey, das ja, sich einscheißen. Wenn du umziehen willst, kannst du vergessen.
Ja, man sagt ja immer so 50% vom Lohn soll man für die Miete aufwenden, aber in Großstädten ist es immer drüber. Bist du immer mindestens bei 60%.
Ich habe Drittel, glaube ich, gehört, oder?
Drittel?
50%?
Ja.
Weiß ich gerade nicht.
Ja, ja, ja.
Oder ein Drittel von der Kaltmiete? Ja, weiß ich auch nicht.
Ach so.
Okay, okay, nächste Frage, würde ich sagen. Oder wir haben doch hier noch die Schulferien-Sache.
Ja, hau raus. Ah ja.
Ich habe während der Schulferien und auch später während meiner Semesterferien
ja,
als Zimmermädchen in einem Hotel gearbeitet. Im ersten Sommer war ich in der Hackordnung ganz unten und musste oft die ganz unangenehmen Arbeiten machen, wie bei 35 Grad das Hallenschwimmbad putzen oder die Fugen von Fliesen mit der Zahnbürste schrubben.
What?
Daher war ich eigentlich immer froh, wenn ich am späten Nachmittag durch die Etagen geschickt wurde, um Zimmer für die Anreise am nächsten Tag auszustatten. Mit Wasserflaschen, Obst und frischen Bademänteln bin ich Zimmer auf der Liste abgegangen, habe alles abgefüllt. Dabei hatte ich unerlaubterweise immer Kopfhörer in den Ohren und hatte Musik. Zimmer 334 war wie alle nicht bewohnten Zimmer nicht abgeschlossen. Von der Tür aus konnte man das Bett nicht sehen, eigentlich hätten mich die zugezogenen Vorhänge schon stutzig machen müssen, aber ich war von der Musik abgelenkt und in Gedanken schon im Feierabend. So stand ich praktisch schon vor dem Bett, als mir Schuhe und Koffer auffielen. Im Bett vergnügte sich ein Paares mittleren Alters und die beiden waren gut bei der Sache. Nach einer Schrecksekunde, die sich eher wie eine Schreckminute anfühlte, sah mich die Frau und begann zu schreien. Sie griff sich ein Laken und versuchte, sich zu bedecken. Der Mann begriff offenbar überhaupt nicht, was passierte, und drehte sich zu mir um. So bekam ich sein bestes Stück in voller Größe zu Gesicht. Ich nuschelte erschrocken eine Entschuldigung, legte alles, was ich in den Händen hatte, auf dem Boden des Zimmers ab und ging schnurstracks aus dem Zimmer. Meiner Chefin und meiner Kollegin erzählte ich nichts von dem Vorfall, denn die skurrile Situation war ja mein Fehler gewesen. Ich rechnete damit, dass das mein letzter Arbeitstag war, aber nichts passierte. Es kamen keine Beschwerden aus Zimmer 334. In den darauffolgenden Tagen habe ich die Gäste ab und zu im Flur getroffen. Es herrschte betretenes Schweigen auf beiden Seiten. Eine Woche später lagen auf dem Kopfkissen in Zimmer 334 20 Euro Trinkgeld. So viel habe ich später nie wiederbekommen. Mit einem Zettel auf dem Stand für das kleine braunhaarige Zimmermädchen, das uns so nett versorgt hat.
Ja, also du wunderst dich vielleicht über die
Fragenauswahl.
Ja.
Ja, mal wieder. Letztes Mal schon Eltern beim Sex erwischt. Was willst du mir sagen? Erzähl doch die Geschichte einfach.
Also, pass auf. Stichwort war es hier, um jemanden ging, der im Hotel arbeitet. Erstmal muss ich mal sagen, Fugen von Fliesen mit der Zahnbürste schrubben, was ist das denn für ein Slavenscheiß? Da gibt es ja bestimmt irgendwie andere Möglichkeiten, Fugen sauber zu machen. Aber okay, aber vielleicht ist es eine schwarze, man weiß es nicht. dann fände ich es wieder angemessen. dann muss man sagen, also der Mann nutzt natürlich hier, fand ich auch witzig, die Frau in Panik greift sich das Laken, der Mann nutzt natürlich die Chance, noch einer Frau mehr sein Ding zu zeigen und kann dann noch eine Box abticken quasi. Ich habe tatsächlich mehrfach mit Frauen zusammengewohnt, die in der Hotelbranche gearbeitet haben. Und wirklich auch diese klassischen Nummern erzählt bekommen, dass es wirklich so Männer gibt, die sich dann natürlich den Zimmerservice bestellen und dann irgend so ein junges Mädchen hochkommt, was da gerade ihre Ausbildung im Hotel macht und sie die dann zum Sex verführen wollen. Also all diese wirklichen Sachen, die man nicht erwartet. Daher meine Frage an dich, gab es für dich in Hotels schon mal ein unangenehmes Erlebnis?
Puh, also es...
Ich meine, du bist Jet-Set Pro,
ja,
du
klar,
bist
natürlich.
Jemand,
ja, ja.
Den, ja. Den, der auch typisch jemand ist, zu dem man sich als Hotelmagd gerne ins Bett kuscheln würde.
Absolut, also die meisten Hotels begrüßen mich mit Vornamen. also soweit ich jetzt zurückblicken kann, nicht wirklich. Ich habe ja häufiger mal solche Partyurlaube mit Freunden gemacht. Das heißt, wir waren dann irgendwie zu viert in einem Zimmer und haben natürlich abends lange Party gemacht und haben dann sehr lange geschlafen. Und dann kam immer die Housekeeping-Tante rein und wir haben die dann eben immer nicht gehört. Und dann kam sie eben rein und hat da gesehen, wie halt unsere Hoden da irgendwie rumbaumelten Schlaf. Das passierte schon sehr häufig. Und dann ist es eigentlich mir lieber, ich schlafe einfach weiter und merke das gar nicht, als dieser awkward Moment. Wenn du deine Augen aufmachst, du siehst sie, sie sieht dich, sie sieht deine Hoden und geht wieder raus.
Oh Mann.
Das ist vielleicht alles. Hast du solche schlimmeren Erfahrungen
gehabt? Also was mir jetzt gerade einfällt, das klingt jetzt so, als hätte ich mir das im Vorfeld überlegt, aber tatsächlich fällt mir jetzt nur ein, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann.
Natürlich kannst du es erzählen.
Von einem befreundeten Pärchen. Ich weiß gar nicht, ich will das nicht näher umschreiben, aber zu Studienzeiten.
Nenn die Namen.
Nein, aber die waren halt zusammen. Und das war in, wie gesagt, Auslandsaufenthalt vom Studium aus.
Nun komm.
Und wir hatten da halt so Art Jugendherbergezimmer und die hatten halt
Sex
offenbar
im Zimmer.
Sex in ihren Zimmern. Und wir haben natürlich auch dann auch in den Zimmern gechillt und wir haben es da immer nur gesehen, es war halt Sommer.
Was?
Dass die echt sehr braune Bettlaken hatten. Also die hatten weiße Bettlaken.
Was?
Die hatten so braune Bremsspuren im Bettlaken. Ich weiß nicht, ob die Sex mit dem dreckigen Hintern hatten. Ich weiß es nicht.
Einer hat vergessen abzuwischen.
Und dann, ja, genau.
Ja, sie hatten vielleicht Analverkehr.
Und dann willst du dich da draufsetzen und versuchst das ja selbst irgendwie zu verstecken. Und 5 Minuten später hast du den Finger im Mund.
Oh, das ist ja ekelhaft.
Aber sonst gab es da eigentlich nichts. Nee.
Ja, das ist auch nichts Interessantes passiert jetzt die letzten 2 Minuten. Ein Kumpel von mir, mein bester Freund, hat, als wir in Neuseeland waren, im Hostel mal was ganz lustigen Prank sozusagen gemacht, der eigentlich auch echt ekelhaft ist. Und zwar Hostels eben, mehrere Leute natürlich in einem Zimmer, dann irgendwie in so einem Dormroom.
Ja.
Und dann war unten irgendwie so ein total biederer Asiate. Im unteren Bett, also so ein Hochbett. Und oben war eben eine Freundin von meinem besten Kumpel. Und die lag da eben und die haben sich sehr gut verstanden. Die hatten nichts miteinander, haben sich sehr gut verstanden. Dann waren die irgendwann mal zu dritt allein in dem Zimmer, also der biedere Asiate, oben mein bester Freund und seine Freundin. Und dann haben die so gesagt, jetzt verarschen wir den mal. Und dann haben die eben so ganz langsam angefangen, sich zu bewegen und so. Und haben so halt getan, als würden die jetzt so langsam Sex haben, genau über ihm. Und halt immer so stärker auch so, und dann so angefangen zu stillen. Und dann ganz zum Schluss, als sie fertig waren, haben sich halt ein bisschen Zeit gelassen so für den Prank. Als sie fertig waren, haben die halt ein Kondom so runtergeschmissen.
Nein!
Auf den Typen. Oder halt nicht auf ihn drauf, aber halt so auf sein Bett oder an die Kante und so. Das war nicht benutztes Kondom. Sondern einfach rausgeworfen und runtergeschmissen. Das fand ich schon richtig guten Prank.
Geil.
Und einfach gegangen so.
Ich habe jetzt damit gerechnet, dass es andersrum ist, dass sie dann runtergucken nach dem Motto, haha, Prank, und er sitzt da und macht es sich, ja.
Geil. Nee, das Mann. Nicht.
Asiaten, die sind schon witzig,
ja. Irgendwie, ich habe diesen Text gelesen und dachte sie die ganze Zeit, sie sei ein Zimmermädchen und hätte einen Job in Hongkong gehabt. Da steht nirgendwo Hongkong. Ich dachte gerade wirklich, ich bin irre geworden. So beim Lesen habe ich 2, 3 Asiaten-Gags mir verkniffen, Gott sei Dank.
Ja.
Weil die hätten ja überhaupt nicht gepasst. Du hättest überhaupt nicht gewusst, wo ich gerade hin will. Naja, gut. Sollen wir den zweiten Part nochmal oder hören wir auf? Mach mal ganz schnell noch diese zweite.
Okay, ja, das war irgendwie... warte mal, wo habe ich denn? Habe ich den Zettel nicht mehr zu liegen? Gib's mir einfach. Also, die zweite Frage von unserem Kollegen, der da das peinliche Geheimnis hatte. Ich habe seit kurzem eine Freundin. Meine Vorstellung war irgendwie exklusiv mit ihr Sex zu haben, aber dafür regelmäßig, in Klammern mehrmals in der Woche, ist ja quasi ein ungeschriebenes Gesetz. Nun ist es aber so, dass der Sex rapide abnimmt. Dadurch wurde ich etwas unsicher, war mein Sex nicht gut, bin ich langweilig im Bett. Dies ging so einige Wochen, bis ich beschloss, das Problem anzugehen. Ich rief ihre beste fette Freundin an und wir haben uns auf einen Kaffee getroffen. Und jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen hokey. Ich versuchte, das Thema indirekt anzusprechen, da es mir doch peinlich war. Ich hätte es besser wissen sollen, Frauen besitzen einen sechsten Sinn, sowas aufzuspüren. Und kurz darauf redeten wir offen von meinem Problem. Nach langem Hin und Her ist sie zum Ergebnis gekommen, ich sollte mal mit ihr schlafen.
What?
Damit sie einschätzen könne, ob es an meiner Performance liegen könne. Ich sag's euch sofort, nein, es lag nicht daran. Sie hat gesagt, der Sex sei eigentlich ziemlich gut.
Was?
Oberer
hat sie
Durchschnitt.
Gemacht?
Ah, come on. Eigentlich haben wir uns auch gut verstanden und ich bemerkte, wie ich Gefühle für sie entwickelte. Machen wir uns nichts vor. Meine Gefühle waren nicht stark genug, um durch ihre Fettschicht zu kommen. Nur mein Penis vermochte das. Bei meiner Freundin habe ich weniger Gefühle, aber die kommen auch viel einfacher vorbei, da sie viel dünner ist. Was würdet ihr mir jetzt raten, meine Freundin offen darauf anzusprechen? Natürlich würde ich den Part mit ihrer Freundin weglassen. Obwohl ich glaube, dass sie zuerst Vertragsbruch begangen hat, indem sie ihren Teil einseitig und ohne Absprache gebrochen hat.
Ganz kurz, die wusste, also die Freundin wusste, dass die Freundin mit ihr schläft, oder was?
Ja, also angeblich hat seine beste Freundin, ihre beste Freundin ihm das Angebot gemacht, mit ihm zu schlafen. Naja.
Aber ohne das, also gut, dann sind die beiden Frauen schon mal keine Freundinnen, wenn die nichts davon voneinander wissen.
Richtig.
Ich hielt es erst für einen Trap, für eine Falle, dass sie quasi sagt, kannst ja mit mir schlafen. Und du sagst, ja, bist sofort in die Falle gekommen und deine Freundin macht Schluss. Dadurch, dass es doch nicht so war und du dann die Fette gebumst hast, muss man sagen, erstens, du bist ein schlechter Mensch, du bist fremdgegangen. Denn die Frau ist auch ein schlechter Mensch.
Mit einer Fetten fremdgehen, wenn man eine Dünne zu Hause hat?
Ja, verstehe ich auch nicht. Ich glaube, da will uns jemand den Bären aufbinden. Und zwar einen ziemlich fetten Bären.
Grundsätzlich muss man natürlich sagen, was hier auch zur Sprache kommt, wenn du Probleme mit deiner Freundin hast, niemals zu ihrer besten Freundin gehen.
Ja, eben.
Das landet 1:1 bei ihr. Ja. Also, sorry.
Und wenn nicht, sind es keine besten Freunde.
Nein, natürlich nicht. Also da geht's, ich meine, beste Freundinnen vorformulieren sich auch WhatsApp-Nachrichten und schicken sie sich dann gegenseitig und überlegen, ob das so...
Ja gut, mit 13 vielleicht, nur weil du immer nur 14-Jährige ballerst.
Hast du jetzt überlegt, dass wenn du Bumsen sagst, es Probleme mit Pädophilie gibt, aber ballerst das völlig entwertet, oder was?
Ja, klar.
Du hast dich nicht gebumst, Officer, nur geballert. Ach so, na dann. Viel Spaß am Ballaton. Also, ich würde sagen... das Grundproblem, auf das man hier zurückgehen kann, was ist, wenn man in einer Beziehung ist und der Sex plötzlich rapide abnimmt? Im Gegensatz zu ihrer besten Freundin.
Erstmal muss man auf jeden Fall sagen, es gibt kein ungeschriebenes Gesetz, dass man mehrmals die Woche Sex haben wird, wenn du in einer Beziehung bist. Das gibt es nicht.
Das gibt es nur in geschriebener Form, sagst du?
Das gibt es von vorne bis hinten nicht. Also welche langjährige Beziehung kann dann das noch von sich sagen? Gesunde Beziehungen. So eine Beziehung kann das vielleicht von sich sagen. Ja.
Ich finde, jede gute Beziehung geht doch früher dazu über, dass man maximal noch voreinander masturbiert, oder?
Ein Puff vielleicht zusammen besucht. ja, also das ist, die Geschichte ist Quatsch.
Ja, ist ein bisschen hokey, ne? Sag ich doch.
Hokey Boki.
Du wirst auf die zweite hier eingehen. Ich würde sagen, wir kommen hier langsam zum Ende, oder?
Jawohl, wir kommen zum Ende. Das waren eure Fragen.
Und das waren unsere Antworten, Lars.
Cool, hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht. Also ich bin brandheiß. Wir schaffen es ja alle 2 Wochen. Vielleicht schaffen wir es irgendwann mal auch wöchentlich, aber es ist tatsächlich immer sehr viel zu tun. Dann möchte ich nochmal mich bedanken, weil wir haben letztes Mal den Aufruf gestartet, dass ihr uns positiv bewerten sollt bei iTunes. Das ist bereits geschehen. Wir haben, glaube ich, schon über 100 positive Bewertungen jetzt. Wir freuen uns natürlich über 200, 300 oder vielleicht sogar 1000, denn diese scheiß Episode wird von mehr als 100 Leuten angeschaut.
Richtig, ihr könnt auch gerne mal reinhören. Nicht nur liken, sondern auch mal auf Play drücken. Ne? Uns auch.
Ja, nein, also vielen Dank dafür und wir sind wahrscheinlich dann wieder in 2 Wochen für euch da. Schreibt eure Probleme. Ihr seht, alle Themen sind möglich.
Genau so ist es und auch wenn ihr letzte Woche was geschickt habt und das ist noch nicht drin, das heißt nicht, dass es nicht in den nächsten Folgen rauskommen, sondern wir sortieren das so ein bisschen, dass die Themen sich ein bisschen abwechseln.
Wir hatten heute Kotze in der Hand. Wir hatten heute Sex mit Bundeswehrsoldaten. Wir hatten heute wieder Tinder-Tipps. Wir haben wieder fette Frauen natürlich am Start gehabt. Eigentlich war wieder alles mit dabei. Geheimnisse, die nicht ausgesprochen werden. Bestechungen. Alles war von vorne bis hinten, war es auch juristisch wieder sehr fragwürdig heute.
Ich wollte gerade sagen, für den einen oder anderen Zivilverteidiger ist doch da eine Menge Holz drin, ne?
Denke ich auch. Viel Spaß beim Rumsurfen durch unseren Podcast. Schaut euch die anderen Folgen an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank fürs Reinhören. Ciao.